Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du hier und nicht auf Ibiza, Fabian. Was ist los mit dir? Was läuft da falsch?
Das muss ich sagen. Ich bin tatsächlich wieder in Hamburg, obwohl ich ja auch sonst eigentlich gerne über mich sage, ich bin gut drauf und ich schlafe gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Na, 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 na. Das kennen die Jungen, die Hipster unter unseren Zuhörerinnen gar nicht mehr. Aber das ist natürlich Ivo mit Wer braucht dich? Ich habe Ibiza. Und die Bayern haben auch gesagt, wer braucht die Fußball-Bundesliga? Wir haben Ibiza. Und außerdem können wir sowieso nicht mehr erreichen als nur einen Titel. Ich habe auch gedacht, wer braucht Anstoß? Wer braucht Michael Augustin? Ich habe ja meinen Boston-Marathon, aber genauso hart war denn die Landung, als ich wieder zu Hause war und meine schmutzige Wäsche gewaschen habe. Da habe ich festgestellt, nein, natürlich brauche ich dich. Natürlich brauche ich euch. Natürlich brauche ich Anstoß. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Wir zeichnen wieder Anstoß. Aber du bist nicht da.
Ja, ich bin nicht in deinem Revier, ich bin in meinem Revier. Das hat nichts mit meiner Corona-Quarantäne zu tun. Die ist nämlich nach 10 Tagen inzwischen auch vorbei. Ich bin wieder frei, aber ich habe mich trotzdem hier in meinem Keller eingeschlossen. Das liegt daran, dass die Handwerker im Haus waren und die kommen ja nicht, sagen wir mal, zu einer vorgegebenen Zeit und sind dann nach 5 Minuten wieder weg. Die geben dir ein Zeitfenster vor und bis eben, also bis kurz vor Aufzeichnungsbeginn waren die noch hier und deswegen war ich an mein Zuhause gefesselt. Die haben hier noch gehämmert und jetzt ist es zum Glück ruhig im Hintergrund. Kann sein, dass die Waschmaschine mal anspringt zwischendurch. Du hast deine Schmutzwäsche angesprochen. Hast du eigentlich schon eine Waschmaschine in deiner neuen Wohnung im noch nobleren Nobelviertel?
Nee, habe ich nicht. Ich habe wirklich noch keine neue Waschmaschine, beziehungsweise ich habe auch keine alte Waschmaschine. Ich habe noch keine Waschmaschine in meiner Wohnung. Wir haben so einen ganz kleinen Raum, da soll dann auch irgendwann mal die Waschmaschine drinstehen. Also man nennt sowas ja, glaube ich, ganz gerne mal Abstellraum. Ja? Und in diesem
Abstellraum. Oder Waschraum, nicht zu verwechseln mit dem Badezimmer.
Es stinkt ja bestialisch, weil, kannst du dir ja vorstellen, also wenn man da so Wäsche sammelt. Aber das wird sich auch in Zukunft alles irgendwann lösen. Aber es ist ja natürlich gerade so am Anfang. Du weißt ja, wovon ich rede. Du bist ja auf den Landsitz gezogen, auf den augustinischen Landsitz mit den eigenen Weingütern und mit dem Gutshaus und mit dem Haus, wo die Bediensteten wohnen und mit der Parkanlage und mit dem Brunnen und mit der kleinen Brücke, die über den Teich führt. Also du weißt ja, wovon ich rede, wenn man erstmal so ein neues Zuhause einrichten muss.
Das ja, mein Waschmaschinenraum ist so groß wie deine ganze Wohnung, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, so ist es. Also bei dir, du bist ja letztendlich auch nicht nur der Waschmaschinenraum, du bist ja, was um den Bogen zu Anstoß zu schlagen, du bist ja eigentlich auch der Maschinenraum bei uns hier.
Ja, ich bin die Zentrale momentan. Ich habe ja gerade erfahren, dass du noch nicht mal Internet hast. Deswegen bin ich erstaunt, dass die Aufzeichnung überhaupt funktioniert. Ja, wir sind miteinander verbunden und zeichnen mit euch heute die 99. Anstoßfolge auf. Es ist noch zu früh, um jetzt die Konfettikanonen zu befüllen und hier einen Lametta-Regen auf uns herabrieseln zu lassen. Das passiert dann am 34. Spieltag in Wolfsburg, wenn der FC Bayern München seine 10. Meisterschale in Folge entgegennimmt. Aber zur 99. Folge gehört auch ein kurzes Spontanquiz. Ich hoffe, darauf lässt du dich ein. Du bist nicht darauf vorbereitet, aber wir sind ja ohnehin nie vorbereitet. Übrigens, kurzer Einschub, ihr hört Anstoß, euren Lieblingsfußball-Podcast. Fabian, welcher Traditionsverein ist denn im Jahr 99 gegründet worden?
Der 1899, ne?
Ja, die TSG 1899, ja. Hoffenheim. Wir machen jetzt ein kurzes Hoffenheim-Quiz, bevor wir die wirklich heiklen Themen, die in Ibiza spielen und möglicherweise auch in der zweiten Liga behandeln. Wer hat mehr Spiele für Hoffenheim gemacht? Das ist die Frage. Sebastian Rudi oder Tobias Weiß? Weißt du das?
Ja, wenn du mich so fragst, dann ist es wahrscheinlich Rudi, weil der wahrscheinlich jetzt gerade Tobias Weiß abgelöst hat, oder?
Ja, der hat ihn schon länger abgelöst. Rudi hat 271 Mal für die TSG 1899 Hoffenheim gespielt und Tobi Weiß nur 94 Mal. Ein paar habe ich noch. André Kramaric oder Kevin Volland? Wer hat häufiger für Hoffenheim gespielt?
Kramaric.
Richtig, 190 Mal, Volland 132 Mal. Munas Dabur oder Demba Ba?
Demba Ba.
Ja, 67-62 für Demba Ba. Und jetzt Andy Beck, das ist der mit der Heino-Frisur, erinnerst du dich? Auch mal Nationalspieler gewesen. Andy Beck oder Ilas Bebu?
Ich sag Andy Beck.
Ja, deutlich. 216-91.
Andy Beck war doch der von den Fantastischen Vier, oder?
Ja, genau. Andy Beck, oder hieß der Michi Beck? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nicht Schlotterbeck. Der ist ja auch weg. Weg aus Freiburg, demnächst in Dortmund und nicht in Hoffenheim. Und die letzte, der letzte Vergleich. Wer hat mehr Spiele für die 99. Anschlussfolge gemacht für die 1899 aus Hoffenheim? Roberto Firmino oder Sven Schiplock?
Firmino.
Richtig, 140, Schiplock nur 84. Das hast du sehr gut gemacht. Du hast, glaube ich, keinen Fehler gehabt. Alles richtig.
Das kennt man ja von mir, dass ich fehlerfrei bin. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal sagen, Stichwort Konfettikanon, also das, was in der 100. Folge dann hier bei Anschluss passiert, ist ja am vergangenen Wochenende auch in Zürich passiert. Da gab es ja schon die Konfettikanon und wir lernen, ein Anschlussgast wird zum Meister. Also das ist der gewöhnliche Lebenslauf eines Anschlussgastes. André Breitenreiter war hier, wollte damals noch nichts von der Meisterschaft wissen, aber natürlich war klar, wenn er bei uns ist, da werden nur die ganz Großen gefeiert, da nehmen nur die ganz Großen auf der Couch Platz und essen hier ein paar Nüsse, dann wird man am Ende Meister. André Breitenreiter hat völlig überraschend den FC Zürich, nicht nach dem Saisonverlauf, aber wenn man die Saison so betrachtet, insgesamt war damit nicht zu rechnen, zur Schweizer Meisterschaft geführt.
Breitenreiter, Spitzenreiter, Schweizer Meister. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht. Er ist ja Doppelgast, der einzige Doppelgast. Er war ja sogar zweimal hier. Wir haben keine Einladung zur Meisterfeier bekommen. Oder habe ich da was im Spam-Ordner übersehen?
Nee, ich wollte ihn vor allen Dingen auch noch mit unserem Anschluss-Account bei Instagram markieren und sagen, hier, Meister, ging nicht, denn nur Freunde können ihn markieren. Ich habe aber festgestellt, Ricardo Basil, einer der größten Journalisten unserer Zeit, der konnte ihn markieren. Und da hat er das dann auch, geteilt, ne? Nicht geretweetet, das wäre ja beim Tweetsrichter so. Also wir sind anscheinend keine Freunde, wir gehören nicht dazu.
Ja, das ist vielleicht auch die Erklärung, weshalb wir keine Einladung für die Meisterfeier des FC Zürich bekommen haben. Aber apropos Feier, wollen wir frontal hart rangehen. Ibiza, es ist übrigens Dienstag, 11.44 Uhr. Nach meiner Rechnung müssten die Bayern-Spieler vor 45 Minuten auf dem Trainingsplatz gestanden haben, wenn sie den Rückflug von Ibiza nach München nicht verpasst haben. Ja, was hältst du von dieser teambildenden Maßnahme, wie sie Hasan Salihamidžić bezeichnet hat?
Ja, ich meine, das ist natürlich großartig, also großartig albern, dass du da von dieser teambildenden Maßnahme sprichst. Also ich kann natürlich, das sind immer diese zwei Perspektiven. Ich kann natürlich die Perspektive des FC Bayern verstehen. Du kannst natürlich sagen, ja, ey, ganz im Ernst, diese Liga, in der wir überhaupt nicht gefordert werden, in der gefühlt wir nicht mal hundertprozentig unsere Hausaufgaben machen müssen und trotzdem kann uns keiner das Weißbierglas reichen, in der werden wir mal im Schongang deutscher Meister zum 10. Mal in Serie. Und das war ja auch so frappierend zu sehen, als die Bayern dann gegen Borussia Dortmund Meister wurden, dass die Bayern-Fans danach nach Hause gegangen sind oder ins Hofbräuhaus oder wo auch immer hingegangen sind, als wäre nichts gewesen. Die sind danach aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, so, ey, alles klar, alles wie immer, ab nach Hause, Schal hängst du wieder an die Garderobe und Montag geht's wieder zur Arbeit. Und genauso ist es natürlich für die Bayern auch. Also die sind jetzt Meister, die Luft ist raus, die haben einen Gang zurückgeschaltet. Und die machen jetzt Urlaub, die machen jetzt, das ist so wie Schüler, die ihre Zeugnisse schon bekommen haben, die sind gedanklich schon dabei, in den Sommerferien mit ihren Kumpels oder mit ihren Freundinnen irgendwas zu machen. Aber natürlich geht es nicht. Also natürlich geht es nicht, wenn du dir den Wettbewerb anguckst. Und letztendlich machen sich die Bayern damit angreifbar. Und zwar sprechen wir da vom lauteren und vom unlauteren Wettbewerb. Und ich meine, wenn die Bayern, so wie jetzt eben dann gegen den VfB Stuttgart spielen, die zwei Punkte, ich meine jetzt vor Bielefeld in der Tabelle stehen, Bielefeld auf dem direkten Abstiegsplatz, der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Hertha BSC ist dank des Ausgleichstreffers von Arminia Bielefeld auch noch mit in der Verlose. Also von daher geht es nicht, weil du natürlich rudimentär auf den Abstiegskampf eingreifst. Und das ist jetzt erstmal schon mal der Vorgriff. Und wenn man das noch weiter fassen wollte, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es natürlich auch bei Eintracht Frankfurt so, die jetzt am Donnerstag spielen gegen West Ham United, das ist deren Spiel, für die ist die Saison auch schon abgehakt und trotzdem, sage ich mal so, spielen die dann jetzt mit der B11 gegen Bayer Leverkusen, verlieren 0-2, gut hätten sie möglicherweise vielleicht auch sonst, aber greifen damit in den Kampf um die Champions League Plätze unterbewusst ein, weil sie dieses Spiel nicht mehr ernst nehmen und das ist natürlich etwas, Das geht nicht, auch wenn es nachvollziehbar ist. Das meine
ich. Ja, aber ich finde, ob du nun rotierst, das war ja jetzt nicht so, dass der U19-Spieler für Eintracht Frankfurt gestern in Leverkusen auf dem Rasen gestanden haben. Es ist ein Unterschied, ob du ein paar Spieler rausnimmst oder ob du während einer laufenden Saison nach Ibiza fliegst. Also ich teile auch deinen Eindruck, 2 Tage Ibiza ist natürlich so, wenn man den Lifestyle eines Fußballprofis mit unserem Lifestyle vergleicht, wahrscheinlich so, als wenn wir an 2 freien Tagen, ja auch wir haben ja mal frei, unseren Freund oder Freundin oder irgendjemanden, den wir kennen, in Berlin besuchen würden und als würden wir von Hamburg aus mit der Bahn nach Berlin fahren. Also fliegen die halt mal 2 Tage nach Ibiza. Also ich glaube, so ein Kurztrip eines Fußballprofis, der ist schon ein bisschen anders zu bewerten und zu betrachten als der Kurztrip eines Podcasters oder eines Otto-Normalverbrauchers. Aber trotzdem bin ich da auch echt ein bisschen konservativ und sage, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also nach dem 34. Spieltag gerne alle nach Malle, alle nach Ibiza, wohin auch immer. Aber jetzt während der laufenden Saison finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, die Bayern haben auch nach diesen vielen Pleiten, das ging ja los mit dem 0-5 im Pokal gegen Gladbach, dann haben sie in der Bundesliga gegen Augsburg verloren, gegen Bochum verloren, dann sind sie gegen den FC Villarreal überraschend aus der Champions League ausgeschieden, dann haben sie in Mainz 1-3 verloren, sind direkt nach Spielende nach Ibiza geflogen. Ihm fehlt das Gespür für den richtigen Moment und teambildende Maßnahme. Was ist denn das für ein Team, frage ich dich, in dem Neuer, Süle, Sabitzer, Ulreich, Müller und Upamecano fehlen? Die waren nämlich gar nicht dabei. Das kann ja gar keine teambildende Maßnahme gewesen sein. Weißt du, was ich glaube? Das war eine Sauftour.
Ja, das ist sehr überraschend, dass du zu diesem Schluss kommst, dass du glaubst, dass es eine Sauftour war. Ja, das vermute ich auch. Ich meine, das ist natürlich aber auch gleichzeitig wieder die Sache, wenn wir uns beide jetzt angucken, ne? Und wir können uns ja jetzt hier über diesen Videochat sehen, aber auch wenn wir hier in einem Raum säßen und uns jetzt wirklich...
Du bist ganz schön nah dran, ich kann dir sogar ins Nasenloch gucken.
Ja, und das ist ganz schön haarig, ne? Das ist eine haarige Angelegenheit. Naja, wenn wir uns jetzt nochmal, so wie früher, als wir noch bei Folge 1 waren, uns noch verliebt in die Augen geguckt haben, dann muss man nochmal ganz ehrlich sagen, überrascht uns das? Nein, in Corona-Zeiten, die vergangenen 2 Jahre, waren solche mal eben Zwischendurch-Trips nicht so möglich, waren nicht so en vogue, obwohl die Bayern auch im Winter sich nicht dran gehalten haben und trotzdem auch in dieser Mini-Winterpause auch mal eben nach Dubai gejettet sind und sonst wohin geflogen sind. Und wir erinnern uns da an die ganzen Profis, die dann doch irgendwie gesagt haben, ich kann nicht darauf verzichten, auf meinen Malediven-Trip und so weiter und so fort. Verwundert uns das? Nein, verwundert uns das nicht. Können wir das verurteilen? Weiß ich nicht. Oder müssen wir vielleicht sogar auch bei uns selbst anfangen? Also zumindest, wenn wir jetzt Fußballfans sind und nicht nur Sportreporter oder Journalisten. Wir berichten ja darüber und wir dürfen auch eine Haltung haben. Fans dürfen auch eine Meinung haben. Aber Fans sind natürlich auch Fans, weil sie über etwas jubeln wollen und weil sie sich ein Hobby suchen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es die Normalität. Wir sind entfremdet, wir sind entzweit. Wir sind in unterschiedlichen Klassengesellschaften. Und genauso wie du sagst, so wie ich am Wochenende mit dem Fahrrad zum Elbstrand fahre und hoffe, da gibt es irgendwie ein Fischbrötchen und weiß ich, ein Alsterwasser, also ein Limonadenbier. Genauso ist es für die Bayern. Die setzen sich erste Klasse irgendwo in so ein Jet und kommen dann halt 3 Stunden später auf Ibiza an. Genauso ist es für die. So, ja, und ich finde das Einzige, also von mir aus können sie das auch machen, aber ich finde, sie dürfen nicht, und das ist so das, was man ihnen vorwerfen kann, es ist dieses fehlende Gespür, ja, es ist natürlich diese Abgehobenheit, ja, es ist natürlich auch dieser Feuerwehrvergleich, der Julian Nagelsmann um die Ohren geflogen ist, dass er gesagt hat, so hier, meine Spieler können sich nicht so motivieren, so wie, weiß ich, die Freiwillige Feuerwehr Giesing, so nach dem Motto, da ging es ja irgendwie auch um so einen finanziellen Vergleich. Es ist halt einfach ein Gespür, es ist eine Melange, es ist eine Abgehobenheit. Und wenn die Bayern das so machen, ja, dann gehört das wahrscheinlich so dazu, aber dann müssen sie sich halt auch gefallen lassen, dass sie dafür dann auch kritisiert werden.
Ich glaube aber auch, dass sie den VfB Stuttgart am Wochenende schlagen werden, um gerade jetzt auch allen zu zeigen, dass sie fit und ausgeruht von ihrem Trip zurückgekehrt sind und dass dann auch Felix Magath seine Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung so ein bisschen relativieren muss. Der will natürlich auch, dass die Bayern maximal motiviert in diese Partie gehen gegen den VfB Stuttgart, gegen den Hertha-Konkurrenten. Also ich glaube schon, dass die Bayern das packen werden, um den VfB zu schlagen. Aber ansonsten finde ich, macht man so etwas nach einer Saison. Der Trip war ja abgesegnet von Salihamidžić und von Vorstandsboss Oliver Kahn, von Julian Nagelsmann als Trainer sowieso. Und ich frage mich, hätte es das früher unter Kalle und Uli, unter Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß auch gegeben? Ich glaube nicht. Und einige behaupten ja auch, die Bayern hätten Probleme auf der Führungsebene und interpretieren da so eine Führungsschwäche hinein, weil Salihamidžić und Kahn eben nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen haben. Dazu passt ja auch ein bisschen, dass die Bayern international momentan eher so als Scheinriese daherkommen, weil sie selbst am FC Villarreal scheitern. Und weil sie im Gegensatz zu früher nicht mehr den größten Konkurrenten, das ist ja laut Tabelle immer noch Borussia Dortmund, einfach dahingehend schwächen können, indem sie den besten Stürmer wegkaufen. Das wäre ja Erling Haaland, aber der wechselt dann wahrscheinlich eher nach England, möglicherweise zu Manchester City und eben nicht nach München. All das kommt ja auch noch dazu. Und ja, ich glaube auch, dass die Bayern mit diesen Pleiten, die ich aufgezählt habe, und den zwei verlorenen Titeln im Pokal und in der Champions League eigentlich eine völlig normale Saison haben. Und wenn die, ich bin ja dabei, am übernächsten Wochenende in Wolfsburg ihre Meisterschale entgegennehmen, ja, werden sie auch feiern. Und die Bilder wird es geben, die Konfettikanone, die es bei uns nächste Woche hier bei Anstoß geben wird, die wird es auch in Wolfsburg geben. Aber ich glaube, danach wird dann auch jeder seines Weges gehen. Die haben dann auch einfach genug. Und so viel ist es denn da doch nicht wert, zum 10. Mal in Folge Deutscher Meister zu werden.
Übrigens, ich wollte an dieser Stelle nochmal ganz kurz mich einmischen und das war gerade eben die Frage auf dem Tisch, ob es früher im Grunde genommen die Möglichkeit gab, unterjährig oder während der Saison mal einen kleinen Ausflug zu machen. Das habe ich natürlich nur dann gemacht, wenn immer Länderspielpause war. Da habe ich mich immer verletzt abgemeldet. Und ansonsten kann ich nur ganz ehrlich sagen, lieber Auge, war es natürlich so, dass ich sonst nicht mal in Ruhe mit meiner Cousine im Pool planschen konnte auf dem Gelände des FC Bayern München. Selbst da bin ich erwischt worden. Also ich kann nur sagen, das hätte es früher nicht gegeben.
Ja, und jetzt, die haben ja in drei Pools planschen können, in diesem Hotel,
ja.
Hardrock-Hotel oder so, Ibiza. Ich beziehe mein Wissen aus der Bild. Fünf-Sterne-Hotel, gar nicht so ein Luxustempel. Da kostet das Zimmer irgendwie nur 225 Euro oder ab 225 Euro pro Nacht. Alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe die Zahl vorhin aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig wiedergegeben habe. Ja, jetzt sind die Bayern wieder da. Wahrscheinlich standen sie auch auf dem Trainingsplatz. Und ich glaube, sie werden Stuttgart schlagen und somit auch das letzte bisschen Spannung, das der Abstiegskampf noch zu bieten hat, zerstören. Denn auch da können wir kurz mal ranzoomen. Hertha 33 Punkte, Stuttgart 29, Bielefeld 27 auf den Plätzen 15, 16, 17. Hertha ist für mich mittlerweile durch. Es geht nur noch darum, wer muss in die Relegation, der VfB oder Bielefeld. Und da glaube ich auch, dass bei Arminia Bielefeld die Qualität einfach nicht reicht, überhaupt noch die zwei Punkte aufzuholen. Dafür müssten die Bielefelder ja mal Tore schießen. Und auch das ist ja, damit sind wir auch wieder so ein bisschen beim FC Bayern, eigentlich erstaunlich schwach. Die gesamte Bielefelder Mannschaft kommt auf 25 Saisontore und Robert Lewandowski auf 34. Also der ist neunmal besser als, nicht neunmal besser, aber neun Tore besser als gesamte Bielefeld. Ja, wie schätzt du die Lage am Tabellenende ein? Oder gibt es da eigentlich gar keine Einschätzung mehr, die sich von meiner unterscheidet?
Nee, gibt es eigentlich nicht. Also ich finde das ist eigentlich schon noch erstaunlich, dass Bielefeld dann doch noch den Ausgleich gegen Hertha erzielt hat, weil damit haben sie sich natürlich wieder zurückmanövriert. Und sowas kann natürlich nochmal so, weiß ich, ungeahnte Kräfte freisetzen und dieses DFB-Pokal-Feeling, aber mehr als dieses DFB-Pokal-Feeling, dass du aus einer Außenseiter-Situation dann doch noch den maximalen Erfolg machst, sehe ich bei Arminia Bielefeld auch nicht. Und letztendlich ist es bei Hertha BSC und beim VfB Stuttgart eigentlich auch schon dieses Relegationsding, dass man über eine gesamte Saison sein Potenzial nicht hat ausschöpfen können. Aber dann, wenn es drauf ankommt, reicht die individuelle Klasse dann doch eben aus, um sich am Ende noch vor dem Absturz zu bewahren. Und so sehe ich es übrigens auch, wenn jetzt Hertha und der VfB Stuttgart in die Relegation gehen, dann sehe ich das auch so, dass sich da, egal gegen wen sie spielen, vielleicht außer wenn sie gegen Schalke spielen müssen, aber ich glaube, dann wird sich da auch der Erstligist durchsetzen. Und das finde ich wiederum auch ganz spannend, was der Werle gesagt hat vom VfB Stuttgart. Der Präsident des VfB Stuttgart hat auch gesagt, wir gehen die Relegation an wie eine Art Geschenk, also eine Art Bonus, also etwas Positives. Wir haben die Relegation erreicht, wir sind jetzt eben nicht abgestiegen. Und ich glaube, mit dieser Einstellung und genau vor allen Dingen mit der individuellen Klasse wird der VfB Stuttgart respektive Hertha BSC sich durchsetzen. Und dementsprechend rechne ich auch damit, dass Arminia Bielefeld, so sympathisch, wie ich sie dann irgendwie auch immer fand, aber werden sie dann wahrscheinlich leider wieder das werden, was sie in den 90ern auch schon immer waren, nämlich eine Fahrstuhlmannschaft.
Ja, also deine Einschätzung, dass sich der VfB in der Relegation durchsetzt, die teile ich so nicht komplett. Erstmal müssen wir ja wissen, wer wird der Gegner in der Relegation. Aber mir fehlt auch die Fantasie, wie Stuttgart 4 Punkte auf Hertha aufholen soll. Der VfB hat auch nur 2 Tore geschossen in den vergangenen 5 Spielen, ist also auch nicht wirklich gefährlicher in der Offensive als Arminia Bielefeld. Aber ja, lass uns doch über die zweite Liga reden. Also da wird ja nicht nur der Relegationsteilnehmer gesucht, sondern auch die direkten Aufsteiger.
Darf ich ganz kurz einmal dazwischen gehen, bevor wir in die zweite Liga gehen. Wir waren ja eben bei den vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes etwas abgehobenen Bayern und noch bei der ersten Liga. Wenn wir aber vielleicht wieder ein bisschen Fußballromantik reinbringen, bevor wir in die zweite Liga gehen. Es deutet ja vieles darauf hin, dass es dann eben doch noch eine alte Romanze gibt, die wir im Jahr 2022 respektive 2022-23 gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Dass nämlich Matthias Ginter, so wollen es zumindest die Kolleginnen und Kollegen der Bild-Zeitung wissen, tatsächlich zurückgeht zu seinem in Anführungsstrichen alten Heimatverein, wo er zwischen 2004 und 15 auch schon gespielt hat oder 44 oder 45 oder irgendwie sowas. Das finde ich, das wäre wirklich mal kein Transferhammer, wie man dann immer so schön zu lesen vorgesetzt bekommt. Aber das wäre schon einfach echt ein krasses Ding, weil wir haben auch schon drüber gesprochen, ob jetzt Inter Mailand oder der FC Bayern München oder wer auch immer, was ich Chelsea und wer da alles gehandelt wurde bei Matthias Ginter und dann am Ende dann jetzt doch wieder zum SC Freiburg zu gehen, das wäre schon ganz viel Romantik für einen 28-jährigen Nationalspieler.
2 Anmerkungen von mir dazu. Die erste, der Traumtransfer Ginter Mailand kommt nicht zustande. Das finde ich schade als Freund der Wortspiele. Aber ansonsten kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich meine, Freiburg ist jetzt Tabellenvierter aktuell, wäre damit für die Champions League qualifiziert, wird also Minimum in der Europa League spielen. Das ist ja auch gar eine ganz schlechte Basis für einen Nationalspieler. Also auch das ist ja nicht nur ein romantischer Wechsel, nicht nur eine romantische Rückkehr, sondern auch einer mit sportlicher Perspektive. Also ich finde das schon auch nachvollziehbar. Und das da wird stimmt. Dann Schlotterbeck ersetzen, der jetzt zu Borussia Dortmund geht. Süle, Schlotterbeck. Die Frage ist, was wird aus Mats Hummels? Wird Mats Hummels in der kommenden Saison nur noch der Backup sein für Süle und Schlotterbeck beim BVB? Oder spielt Hummels möglicherweise dann im defensiven Mittelfeld? Der hat ja seine Karriere auch mal angefangen, wobei auch auf der Position muss man ja ein bisschen schneller sein, als es Mats Hummels ist. Aber egal, das kann man vielleicht dann in einer späteren Folge mal thematisieren und auseinander.
Aber ganz kurz dazu, also gebe ich dir natürlich auch recht, rein sportlich macht das natürlich Sinn. Aber wir wissen auch, wenn sich Matthias Ginter für den SC Freiburg entscheidet, dann entscheidet er sich nicht für das finanziell lukrativste Angebot.
Nee, das stimmt. Aber ich glaube, beim SC Freiburg wirst du als aktueller Nationalspieler auch 7-stellig im Jahr verdienen. Und
das reicht. Okay, der wohnt natürlich jetzt nicht in Hamburg so wie wir, aber in Freiburg sind natürlich die Mietpreise auch wiederum ein bisschen niedriger, von daher.
Gut, der geht dann bei WG gesucht, geht da in eine Studenten-WG, hat da so ein Zimmerchen, dann kurze Wege zum Trainingsplatz, kann da mit dem Fahrrad hinfahren, deswegen braucht er auch gar kein Auto. In Freiburg kann man, glaube ich, schon ganz gut leben und ja klar, also der wird ja sehr, sehr sparsam mit sehr wenig Geld auskommen, weil er auch sehr viel verdient.
Ja. Ja, der wird genauso sparsam wahrscheinlich leben, wie die Konkurrenz des SC Freiburg in dieser Saison geguckt hat.
Genau. Und wer spart sich den Aufstieg in die erste Liga? Jetzt will ich doch nochmal den Bogen schlagen zur zweiten Liga, die ja so spannend ist. So spannend. In der zweiten Liga haben wir Schalke mit 59 Punkten, Darmstadt mit 57 Punkten, Werder mit 57 Punkten. Darmstadt hat die um 6 Tore bessere Tordifferenz. Dann kommt der HSV mit der besten Tordifferenz auf Rang 4, aber eben nur mit 54 Punkten. Und dann auf Rang 5 punktgleich der FC St. Pauli, der mittlerweile 10 Spieler Corona-erkrankt nicht dabei hat und noch gar nicht weiß, wie die Mannschaft dann am Samstag aussehen wird, die sich im Topspiel bei Schalke 04 die letzte Chance sichern soll. Also für mich ist St. Pauli raus. Das ganze Pech dieser Fußballwelt hat sich über den FC St. Pauli ergossen. Natürlich nicht nur Pech, sondern auch vielleicht persönliches Unvermögen. Aber was glaubst du, wer macht's am Ende? Wer geht hoch, wer muss in die Relegation?
Ich glaube, Schalke steigt direkt auf. Ich glaube auch, dass Werder direkt aufsteigt und ich glaube, dass Darmstadt in die Relegation geht.
Oh, das ist interessant, weil ich bin da nicht ganz bei dir. Schalke, ja, wird mit 4 Punkten ziemlich sicher aufsteigen. Darmstadt wird meiner Ansicht nach Zweiter und Werder muss in die Relegation. Ich will dir auch kurz erklären, warum ich Darmstadt als direkten Aufsteiger sehe, weil mich die Darmstädter nicht jetzt gegen Aue, sondern am Spieltag davor beim 2-1-Sieg am Millerntor gegen St. Pauli total überzeugt haben und weil sie in dieser Gruppe hinter Schalke vor Werder und dem HSV immer noch der gefühlte Außenseiter sind. Und weil sie mit Düsseldorf auswärts und Paderborn zu Hause zwei Gegner haben, die keine Ziele mehr haben. Natürlich sind die Düsseldorfer, seitdem Daniel Thun Trainer ist, ungeschlagen und Paderborn ist die beste Auswärtsmannschaft. Aber ich glaube, Darmstadt wird zweimal gewinnen. Ich glaube, Schalke wird 4 Punkte holen gegen St. Pauli, so schwer es mir fällt, das zu sagen, gewinnen und am letzten Spieltag in Nürnberg unentschieden spielen. Und Werder wird, glaube ich, auch zweimal gewinnen in Aue und am letzten Spieltag gegen Jahn Regensburg. Das wird dann aber nicht der Jahnsinn, sondern nur der undankbare dritte Platz. Denn wenn die ersten drei jeweils 4 beziehungsweise 6 Punkte holen, wird sich an der Reihenfolge nicht so viel ändern. Und deswegen, glaube ich, auch werden die 6 Punkte, die der HSV meiner Rechnung nach holt, nicht reichen. Zu Hause gegen Hannover, auswärts in Rostock am letzten Spieltag. Das Ranking wird sich da nicht mehr großartig ändern.
Also wenn der HSV aufsteigt, dann wird auf jeden Fall eine Woche durchgesoffen. Das habe ich auf jeden Fall gehört von Menschen, die sich zu meinen Freunden zählen, aber auch erst seitdem ich diesen erfolgreichen Podcast habe.
Kenne ich diese Menschen?
Du kennst diese Menschen, aber ich kann sie nicht benennen.
Ach so, okay.
Und ich sag mal so, also Freunde ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es geht um jemanden, den du auch kennst, der heißt Jan und ist auch häufig...
Ich weiß, ja, wir wollen jetzt hier nicht als Quartalsäufer outen, aber ich weiß, wen du meinst. Ich kenne diesen Menschen. Schöne Grüße.
Kennst du wirklich diesen Jan?
Ja, kenne ich. Den hast du am Wochenende möglicherweise bei einem Reporter-Einsatz.
Ja, genau. Und,
außerhalb Hamburgs getroffen.
Ja, genau. Und der hat zu mir gesagt, also wenn der HSV das doch noch schafft, dann wird eine Woche lang durchgesoffen. Und ich kenne das wiederum auch von anderen Menschen, die ähnlich euphorisch sind, die es gar nicht fassen können. Aber ich glaube auch, dass es am Ende nicht reichen wird. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre echt ein krasses Foto-Finish, ne? Und das würde dann das bestätigen, was Jonas Bold in Richtung seines sympathischen Trainers gesagt hat, der trifft hier genau den richtigen Ton. Wir bauen hier gemeinsam was auf und deswegen wollen wir auch langfristig mit Tim Walter gemeinsam hier weiterarbeiten. Ja, ein bisschen Ironie in meiner Stimme, wenn man das jetzt nicht raushören konnte. Aber
Ich habe es rausgehört. Aber ich sehe ja auch deine lachenden Augen dabei, weil wir ja, wie gesagt, per Video miteinander verbunden sind, obwohl wir an zwei unterschiedlichen Orten sind. Normalerweise müsste man ja sagen, so wie diese Zweitligasaison im Aufstiegskampf bisher verlaufen ist, kann Logik nicht den Saisonendspurt entscheiden. Ja. Gut, das mag auch nicht logisch sein, was ich eben gesagt habe, aber ich glaube schon, dass es so kommen wird, will ich jetzt nicht sagen, weil ich habe ja vor ein paar Wochen auch noch behauptet, der FC St. Pauli würde direkt aufsteigen. Das hat sich jetzt ja auch als Trugschluss erwiesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so kommt. Und dem HSV würden dann die letzten beiden Siege nicht helfen. Aber es bleibt definitiv spannend. Und es ist eine Sache, die zwischen den Ohren entschieden wird, das hat ja nun auch die Vergangenheit bewiesen. Keine der Mannschaften ist so richtig stabil. Jede hat sich mal einen Ausrutscher erlaubt. Werder Bremen vor allen Dingen jetzt gegen Kiel nach 2-0-Führung noch 2-3 verloren. Aber ich glaube, Schalke und Darmstadt steigen direkt auf. Werder muss in die Relegation und dann gegen Stuttgart spielen.
Ich glaube vor allen Dingen genau das, was du auch gesagt hast. Es ist unvorhersehbar, weil ich meine, das ist eigentlich ja ein absolutes Nervenspiel. Ich meine, Werder Bremen gewinnt mit 4-1 bei Schalke und verliert dann nach 2-0 Führung durch 2 Eigentore. Muss man natürlich auch sagen, man soll Niederlagen nie an einer Person festmachen, mache ich auch nicht. Aber da ist wirklich der Anthony Jung, heißt er, ne? Anthony Jung bei Werder, extrem die Pechmarie gewesen. Eigentlich.
Jung sah alt aus.
Ja, und das aber eben auch schon gegen Heidenheim. Das war ja damals so das Spitzenspiel. Da hat er auch so mit so einem Querpass ein Tor verursacht. Wie gesagt, aber am Ende gewinnst du und verlierst du im Kollektiv. Ja, 5 € ins Phrasenschwein, aber ist natürlich so. Aber trotzdem, du kannst es echt nicht vorhersehen. Und am Ende ist es vielleicht sogar auch so, dass diese Totgesagten länger leben und auch der FC St. Pauli mit seinen vielen Corona-Fällen ja vielleicht dann doch irgendwie aus dieser absoluten Außenseiter-Situation.
Nein, 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 nein.
Ja, genau, nein. Das willst du ja jetzt nicht hören, aber guck mal, der HSV, der war doch irgendwie der Verein, der nie ein Spiel im April gewinnen konnte und plötzlich sind die wieder da und die waren auch schon weg und Schalke war schon durch und Werder war eigentlich schon durch und St. Pauli war im Herbst gefühlt schon durch mit 12 Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Es ist einfach echt, echt kurios, diese Saison und genau das, was du sagst, unterschreibe ich zu 1000%. Das wird zwischen den Ohren entschieden und dann lass doch mal Schalke da vor 60.000 oder 55.000 in der Arena auf Schalke gegen ein St. Pauli spielen, das überhaupt gar nichts mehr zu verlieren hat. Dann geht es vielleicht auch wieder los. Ich glaube nicht, dass die da St. Pauli mit 4-0 aus dem Stadion schießen werden.
Ich bin ja gerne bereit, viele positive Argumente für den FC St. Pauli zu sammeln. Aber es ist ja nicht nur die Corona-Erkrankung, die natürlich zum völlig falschen Zeitpunkt kommt. Sie kommt eigentlich nie zum richtigen Zeitpunkt. Aber der hier ist sicherlich sehr ungünstig. Es ist ja auch der jüngste Trend bei St. Pauli. St. Pauli hat jetzt gegen Nürnberg wieder mal in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand gegeben. Das war 2 Wochen vorher in Sandhausen auch schon der Fall. Das kann dann kein Zufall sein. St. Pauli ist, glaube ich, in der Rückrundentabelle nur auf Platz 12 oder 13. Die Mannschaft ist mit dieser Situation Herbstmeisterschaft und plötzlich die Mannschaft, an der sich alle anderen orientieren, nicht klargekommen. Dann gibt es ja ganz offenkundig auch Differenzen zwischen der sportlichen Führung um Andreas Bornemann und dem Mannschaftsrat. Es geht um Prämienzahlungen, die noch verhandelt werden. Es laufen 9 Spielerverträge aus. Da kann man sich natürlich jeden Vertrag, der da nicht verlängert wird, vornehmen und sagen, ja, es ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass ein verletzungsanfälliger Philipp Zierreis dann mal keinen neuen Vertrag bekommt. Gleiches trifft auch James Lawrence zu. Ich muss da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber da finde ich auch, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, die, wie gesagt, nach der Hinrunde Erster war, dann darf es mich doch als Manager nicht überraschen, wenn auch eine Aufstiegsprämie verhandelt wird. Und das muss, finde ich, spätestens in der Winterpause, und noch dazu war St. Pauli ja in Spanien im Trainingslager, geklärt sein. Das Thema darf man nicht noch mit durch den Frühling ziehen. Im Optimalfall ist so etwas sogar schon vor der Saison geklärt. Jeder Fußballer ist ja auch profitorientiert. So hart das klingen mag für Fußballromantiker, aber die machen das ja auch, um maximal viel Geld mit ihrem Job zu verdienen. Und das Prämienthema, das hätte St. Pauli vorher schon eigentlich klären müssen. Da kommt momentan sehr viel Negatives zusammen und als i-Tüpfelchen im negativen Sinne halt dieser Corona-Ausbruch bei St. Pauli geht gar nichts mehr.
Okay, das sagst du. Wir sind trotzdem gespannt und werden das am Wochenende verfolgen. Und was ich noch sagen möchte, da habe ich mich auch noch mal so ein bisschen mit dem Kader auseinandergesetzt. Ich glaube, das hattest du auch mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Werder einfach mit den stärksten Kader hat in der zweiten Liga. Da würde ich auch noch mal entschieden dagegen halten, weil ich finde, dieser Absturz, den Werder jetzt auch noch mal erlebt hat am Wochenende, klar nach dem 4-1 auf Schalke, aber dieses Nicht-Konstante auftreten, ist für mich keine Verwunderung, weil die Defensive einfach zu anfällig ist. Nicht nur anfällig, was das Spielerische angeht, sondern auch einfach zu verletzungsanfällig ist.
Das immer top, schon Toprak vor allen Dingen, ne?
Immer wieder verletzt, immer wieder muskuläre Probleme, sonst würde ein Toprak auch nicht bei Werder in der zweiten Liga spielen, wenn er dauerhaft fit wäre. Genauso gleiches kann man sicherlich auch auf Füllkrug runterbrechen. Wenn der dauerhaft fit ist, dann gehört er, das sehen wir ja auch, zu einem deutlich besseren Verein. Und dann wiederum gibt es bei Werder auch viel zu viele Spieler, die ihr Potenzial immer wieder angedeutet haben. Solche Spieler wie Mitchell Weiser, die sicherlich auch nicht verwundert hätten, wenn sie langfristig irgendwie sich auf der rechten Seite in der Fußballnationalmannschaft festgespielt hätten, aber eben dieses Potenzial nie dauerhaft abrufen konnten, die vielleicht auch im Kopf nicht ganz da sind. Da würde ich auch einen Leonardo Bittencourt zuzählen. Und die spielen einfach viel zu viel durchwachsen und viel zu wenig dann an ihrem Leistungslimit, an ihrer Leistungsgrenze. Und deshalb ist es für mich auch einfach nicht verwunderlich, dass das Werder auch gerade dann mit so ein paar Ausfällen, mit Friedel, mit Veljkovic oder eben auch mit dem angesprochenen Toprak, mit dem Christian Groß, der ja natürlich eine gute Entwicklung macht, aber mit fortgeschrittenem Alter über 30, dann sicherlich auch nicht derjenige ist, auf den man sich im Aufstiegskampf dauerhaft verlassen muss und verlassen kann. Und von daher ist für mich der Kader von Werder einfach auch nicht breit genug. Und wenn du dann auf die Bank schaust, dann denke ich mir, ist das auch sportlich irgendwie logisch, dass es so eine Zitterpartie wird oder so ein Schneckenrennen da an der Spitze ist, weil irgendwie alle immer wieder die Federn lassen. Und für mich der beste Kader ist eindeutig derjenige von Schalke. Und ich glaube, moralisch am besten drauf, aber das liegt dann häufig auch am Trainer, das ist Darmstadt. Weil das haben wir auch bei Eintracht Braunschweig schon erlebt, Thorsten Lieberknecht. Also wenn der neben seiner taktischen Fähigkeiten, wie er eine Mannschaft einstellen kann, auch vor allen Dingen eines kann, dann ist es den ganz großen Motivator spielen.
Ja, und der HSV ist moralisch natürlich auch gut drauf, ne? Also war ja schon mehrmals abgeschrieben und kommt jetzt aus dem Windschatten, hat im Prinzip auch nichts mehr zu verlieren. Also, wir halten nochmal fest, du sagst, Schalke und Werder gehen direkt hoch.
Ja.
Darmstadt in die Relegation, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Und ich sage, Schalke und Darmstadt steigen direkt auf, Werder spielt in der Relegation. Jetzt ist interessant, was sagt ihr? Schreibt uns das gerne. Anstoß-Podcast bei Instagram oder bei Twitter. Teilt uns eure Meinung mit. Wer steigt auf, wer muss in die Relegation? Oder wenn ihr sonst noch was loswerden wollt, gerne her damit. Neulich hat uns übrigens jemand lobend erwähnt, dass wir den ersten FC Kaiserslautern erwähnt hatten in unserer letzten Folge, die jetzt ja schon wie die vorletzte Folge wirkt, weil sie ja in der vorletzten Woche auch ausgestrahlt worden ist. Ich möchte gerne Kaiserslautern erwähnen. Sergio Alevi, Demir Votic, Hani Ramsi. Reicht das?
Pascal Ujigwe. Und eine Sache, du Heulsoße. Ah nee, das war was anderes. Und unser Freund hier auf der Tribüne ist auch wieder was. Genau. Und natürlich Jörg Dahlmann müssen wir in diesem Zusammenhang auch erwähnen, weil also für mich nach wie vor einfach das Spiel, in dem sich Thomas Ernst, ich glaube das Schienbein, wem hat er, der Schönberg das Schienbein gebrochen beim Zusammenprall. Thomas Ernst prallt mit Michael Schönberg zusammen, der bricht sich das Schienbein, der Wechselfehler entsteht. Ja.
Ja, Jörg Dahlmann gehört irgendwie auch zum ersten FC Kaiserslautern. So, soll ich mal aufs Knöpfchen drücken, damit die Kultrubrik hier endlich mal Erwähnung findet?
Genau, früher haben wir aufs Töpfchen gedrückt, jetzt drücken wir aufs Knöpfchen. Bitte, gerne.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Und da sind wir wieder. Der eine überrascht den anderen. Ich weiß nicht, was Fabian sich für mich ausgedacht hat. Und er weiß nicht, womit ich ihn überraschen will. Du darfst entscheiden, wer anfängt.
Ja gut, dann fang du doch mal an.
Ja, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet in unserer letzten Folge. Da habe ich ja so ein Quiz mit dir gemacht. Wie hoch haben die aktuellen Bundesliga-Trainer gespielt? Nicht jeder war ja aktiver Profi. Und das möchte ich mit dir jetzt in der zweiten Liga machen, mit den Zweitligatrainern. Ich weiß nicht, ob wir alle 18 jetzt durchgehen wollen, aber ich fange einfach mal an. Wie hoch hat Mike Büskens, der aktuelle Trainer von Schalke 04, gespielt?
Er ist ja Eurofighter.
Richtig.
Also er hat bis in den UEFA Cup hochgespielt.
Ja, genau. Und in der Bundesliga für Schalke und Fortuna Düsseldorf. Wie hoch hat Thorsten Lieberknecht gespielt?
Thorsten Lieberknecht hat auch erste Liga gespielt bei Kaiserslautern, oder war das nur in der zweiten Liga? Nee, erste Liga, ne? Kaiserslautern, erste Liga.
Stimmt. Guck mal, schon wieder haben wir den FCK erwähnt. Ja. Wie hoch hat Ole Werner gespielt? Der Werder-Trainer, der Werder-Werner.
Ole Werner hat damals im Jugendbereich, weiß ich, A-Jugend-Bundesliga und bei Hertha BSC. Ich würde mal sagen, er hat Regionalliga im Herrenbereich gespielt und Jugend-Bundesliga.
Also er hat Oberliga Nord gespielt im Herrenbereich für Holstein Kiel. Das war seine höchste Liga. Jetzt könntest du noch mal erwähnen, dass du mit seinem Bruder mal zusammen gespielt hast.
Ja, sein Bruder, genau, sein Bruder, wo ihr jetzt gerade, wahrscheinlich fragt ihr euch das gerade, aber sein Bruder, der hat nicht höher als Kreisklasse C bei Fortuna Basic gespielt. Ach, guck mal, witzig, da habe ich ja mit ihm zusammengespielt, ja.
Das musste mal gesagt werden. Wie hoch hat Tim Walter gespielt?
Tim Walter, Regionalliga.
Nee, Verbandsliga. Verbandsliga okay. Nordbaden beim ASV Durlach unter anderem. Wie hoch hat Timo Schulz, der Trainer des FC St. Pauli, gespielt?
Timo Schulz hat damals wahrscheinlich, ich sag, zweite Liga gespielt. Er war ja bei dieser Bokalgeschichte mit involviert, damals als Regionalligist. Bis ins Halbfinale. Die Anstoß-Ultras werden das wissen. Da haben hochgeschätzte Journalisten wie Michael Augustin und Fabian Wittke auch mal für den NDR ein großes Feature produziert. Übrigens immer noch zum Nachhören, Klammer auf, Klammer zu. Aber in der darauf folgenden Saison ist der FC St. Pauli ja auch dann aufgestiegen. Also zweite Liga.
Ja, sogar erste Liga. Er war dabei beim Durchmarsch von der Regionalliga in die erste Liga. 2010/11 hat St. Pauli ja ein Jahr zum letzten Mal übrigens in der ersten Liga gespielt. Da war er auch dabei. Wie hoch hat Robert Klaus gespielt, der Trainer des 1. FC Nürnberg?
Zweite Liga.
Nee, der hat's gespielt in der Oberliga Süd und in der Oberliga Nordost, unter anderem für den SSV Markranstädt, der Vorgängerverein von RB Leipzig. Wie hoch hat Frank Schmidt gespielt, der ewige Heidenheimer?
Boah, ich glaube, der hat nicht hoch gespielt. Frank Schmidt hat Regionalliga gespielt.
Ja, denkste, zweite Liga, aber nicht für Heidenheim, sondern für Alemannia Aachen und Waldhof Mannheim. Wollen wir alle durchgehen oder willst du sagen, spul mal vor?
Nee, mach mal ruhig weiter, komm.
Jetzt sind okay, wir dabei. Dann drücke ich ein bisschen aufs Tempo. Lukas Kwasniok, Paderborn, wie hoch hat der gespielt?
Zweite Liga.
Nee, Verbandsliga Nordbaden beim FC Rastatt 04. Christian Eichner, KSC, wie hoch?
Zweite Liga.
Nee, Bundesliga mit dem KSC, Ende der Nuller.
Okay.
Mersatz Selimbegovic, Jahn Regensburg.
Zweite Liga.
Dritte Liga, nämlich mit Jahn Regensburg.
Ja.
Marcel Rapp von Holstein Kiel.
Erste Liga.
Ne, zweite. Auch beim KSC und bei Rot-Weiß Oberhausen.
Siehst du?
Daniel Thune aus der Auto-Tuning-Werkstatt in Düsseldorf.
Zweite Liga.
Richtig. Für Osnabrück, Lübeck und LR Aalen.
Ja.
Jens Hertel, Hansa Rostock.
Zweite Liga.
Richtig, in Zwickau. Christoph Dabrowski, Hannover 96, aber nicht mehr lange, weil Stefan Leitl im Anflug ist.
Erste Liga.
Richtig, bei einigen Vereinen sogar. Kriegst du ein, zwei oder vielleicht sogar alle vier zusammen?
Bochum, Werder, Hannover 96, Und wen noch?
Arminia Bielefeld.
Ach ja, stimmt. Da kam er her, ne? Zu Werder, ja.
Nee, Werder, Bielefeld, Hannover, Bochum war die richtige Reihenfolge. Aber gut, du hast drei genannt, das ist doch toll. Alois Schwarz. Alois Schwarz vom SV Sandhausen, der zu den besten Rückrundenmannschaften gehört. Ich glaube, die Nummer 3 in der Rückrundentabelle.
Ja, Vertrag auch verlängert gerade. Alois Schwarz hat zweite Liga gespielt.
Bundesliga sogar. Stuttgarter Kickers und MSV Duisburg. Siehst du? Gerino Capretti, Dynamo Dresden.
Keine Ahnung, zweite Liga.
Regionalliga Nord. Unter anderem SC Paderborn und Preußen Münster. Rüdiger Rehm, FC Ingolstadt.
Regionalliga.
Zweite Liga, unter anderem für Saarbrücken, Reutlingen, Aue und ich habe hier stehen SVM, SV Meppen, kann das sein? Weiß ich jetzt selber gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat er 188 Mal in der zweiten Liga gespielt, habe ich mir aufgeschrieben, und ist 9-mal vom Platz geflogen. Der Rekordrotsünder. Rüdiger Rehm, ganz schön viele R's. Und einer fehlt noch, Pavel Dotschew von Erzgebirge Aue.
Zweite Liga.
Bundesliga.
Echt?
HSV 1992-93, das war vor deiner Zeit. Da gab es Anschluss noch nicht.
Ja, stimmt, da gab es Anschluss tatsächlich noch nicht. Ja, aber das war schön. Vielen Dank.
Und nächste Woche gehen wir alle Drittligatrainer durch und dann in der 101. Folge alle Regionalligatrainer.
Genau, das ist ein Teasing, da werdet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das ist sehr schön.
Bald machen wir nur noch dieses Quiz, wenn wir in der Kreisliga A angelangt sind.
Jetzt siehst du mich nicht mehr. Das liegt daran, dass ich meinen Quiz hier gerade öffne. Und zwar möchte ich dich fragen, der FC Bayern München ist zum wievielten Mal in Folge Meister geworden?
Zum 10. Mal.
Das ist richtig. Es gab aber auch Spieler, die haben auch als solche, sprich als Spieler, ihre Meisterschaften gefeiert. Und jetzt gehen wir beim FC Bayern München von unten nach oben mal ein paar Spieler durch. Nenne mir Spieler oder nenne mir einen Spieler, der 7 deutsche Meisterschaften geholt hat.
7? Ja, ich 7. weiß, Thomas Müller hat 11 geholt, dann hat er ja auch 7 geholt.
Das ist auch richtig. Außerdem, aber du darfst nur Thomas Müller einmal nennen, 7 deutsche Meisterschaften, unter anderem Alexander Zickler, Thiago Rafinha, Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler, Kingsley Coman, Josua Kimmich, wer hat 8 deutsche Meisterschaften geholt?
Manuel Neuer.
Nein, nee. Das ist richtig.
Auch richtig? Okay. Ist nicht richtig.
Ich gebe dir einen Tipp.
Ach, es ist nicht richtig.
Das war nicht richtig. Ich sage dir.
Falsch.
Es war falsch. Wenn etwas nicht richtig ist, dann ist es häufig falsch.
Du wolltest mir einen Tipp geben.
Ich gebe dir gerne einen Tipp. Unter denjenigen welchen, die beim FC Bayern München 8 deutsche Meisterschaften geholt haben, sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Nur einer von denen ist kein TV-Experte gewesen, dafür aber ein guter Marathonläufer.
Arjen Robben.
Arjen Robben ist richtig, die anderen sind alle TV-Experten gewesen. Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian, auch Bastian Schweinsteiger. 9 deutsche Meisterschaften haben geholt. Von ihnen spielt keiner mehr beim FC Bayern München.
9 deutsche Meisterschaften beim FC Bayern München. Ich hätte jetzt Bastian Schweinsteiger getippt. Aber der war es dann ja nicht.
Aber ich kann einen Tipp geben, der Kollege, der unter anderem 9 deutsche Meisterschaften geholt hat, der hat gerne mal in Dubai ein Steak gegessen und so ein bisschen.
Ah, Franck Ribéry.
Genauso wie Jerome Boateng unter anderem. 10 deutsche Meisterschaften, jetzt kommst du aber.
Ja, Müller hat 11 geholt. Und 10? Robert Lewandowski hat nicht 10 geholt, ne?
Robert Lewandowski hat 10 deutsche Meisterschaften geholt.
Ah ja, bei Borussia Dortmund ja auch.
Ja, mit Manuel Neuer und außerdem auch noch derjenige, welche, der unter anderem jetzt gerade die spanische Meisterschaft gewonnen hat.
Toni Kroos! Nee, David Alaba, natürlich, Alaba.
Das ist richtig.
Und ja, Groß war ja viel zu früh weg. Der ist ja 2014 nach Madrid gewechselt.
Und 11 deutsche Meisterschaften, Wahnsinn, ne? Thomas Müller. Aber ich wäre nicht Fabian Wittke, wenn ich jetzt nur der eine überrascht den anderen hat. Ich mach mal hier wieder die Kamera an. Jetzt siehst du mich auch wieder. Ich habe noch ein zweites rausgefunden. Und zwar möchte ich von dir wissen, und das fand ich nämlich ganz witzig, das habe ich gelesen, aber du wirst das sicherlich schon immer gewusst haben. Und zwar, für welchen Verein hat Uwe Seeler in seiner langen Karriere Profifußballspiele gemacht?
Für den HSV, das ist der Heider SV aus Schleswig-Holstein.
Und für wen noch?
Profifußballspiele Uwe Seeler?
Ja.
Für den Hamburger Sportverein.
Ja, das ist richtig. Und für wen noch?
Ja, für niemanden.
Ja, das dachte nämlich Uwe Seeler auch. Und zwar am 23. April 1978. Da hat Uwe Seeler, da war er schon im fortgeschrittenen Alter, ein Spiel gemacht für den irischen Verein Cork Celtic Football Club, den irischen Meister von 1974, damals gespielt gegen Shamrock Rovers. Und Uwe Seeler hat beim 2-6 gegen die Shamrock Rovers 2 Tore erzielt, unter anderem ein Fallrückzieher von der Strafraumgrenze. Und er ist damals dahin transferiert worden und dachte, er nehme an einem Freundschaftsspiel teil. Aber es war ein Meisterschaftsspiel. Das hat man erst hinterher ihm gesagt, das hat man erst hinterher rausgefunden. Und es gibt nur ganz wenige Aufnahmen davon. Es gibt, glaube ich, ein einziges Foto. Das hat sich damals das Hamburger Abendblatt besorgt von der irischen Presse, von der Irish Press. In diesem Fall nicht von Thorsten Iffland, auch wenn er so aussieht, als würde er für die Irish Press arbeiten.
Auch nicht von der French Press, die bei dir immer schönen Kaffee zaubert.
Genau, aber tatsächlich hat Uwe Seeler, obwohl er das gar nicht wusste, das wäre natürlich heute gar nicht mehr möglich, damals an einem Profifußballspiel für Cork Celtic Football Club, für den Cork Celtic Football Club teilgenommen und natürlich Uwe Seeler-like auch 2 Treffer erzielt. Und das war damals gar nicht unüblich, denn dieser Cork Celtic Football Club hat des Öfteren mal in Anführungsstrichen ausgediente Fußballprofis ausgeliehen oder verpflichtet. Aber wie gesagt, Uwe Seeler wusste nicht, dass er gegen Shamrock Rovers auch gleichzeitig an einem Meisterschaftsspiel teilnimmt. Also,
man müsste. Wäre das nicht auch was für Max Kruse?
Ja, ich weiß nicht, ob der Cork Celtic Football Club auch gute Shisha-Bars um das Stadion herum hat oder ob man da irgendwo Nutella-Gläser hintransferieren kann. Aber ansonsten bestimmt, ja.
Das war doch eine schöne Anekdote.
Oder?
Ja, aus dem Wikipedia.
So ist es.
Fabian Allwissend Wittke. Sehr schön. Hast du Titel für mich, die ich auf die Spotify-Liste packen kann?
Natürlich. Also wenn ein Song in dieser Woche auf die Playlist muss, dann ist es natürlich Ibo mit Ibiza.
Ja, okay. Und von mir gibt's Schwarz-Weiß wie Schnee von Tankard als kleine Hilfestellung für Eintracht Frankfurt im Hinblick auf Donnerstag, wenn sich die Frankfurter dann hoffentlich gegen West Ham United durchsetzen und das Finale der Europa League erreichen. Da finde ich übrigens, das möchte ich auch noch sagen, ich werde jedes Mal unterschwellig aggressiv, wenn ich höre, so wie neulich bei RTL bei der Übertragung, ja, jetzt sieht's doch toll aus mit dem deutschen Traumfinale gegen RB Leipzig. Glaubst du, dass es in Deutschland so viele Fußballfans gibt, die ein Finale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig als Europa League Traumfinale bezeichnen würden? Also ja. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu.
Das wäre in Sevilla, richtig?
Ja, aber das könnte ja auch gegen die Glasgow Rangers sein. Ich finde das fast ein bisschen frech, immer so zu behaupten, ja, das deutsche Traumfinale, nur weil dann 2 deutsche Mannschaften, eine davon ja nicht gerade die beliebteste deutsche Mannschaft, aufeinandertreffen würden. Also wenn ich das nochmal höre, dann drücke ich den Ausknopf auf der Fernbedienung.
Dann raste ich aus. Ja, das sind doch Los Wochos für die Fußballnostalgiker. Erst Leipzig gegen Freiburg und dann Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Also das ist doch ein Traum.
Ja, das Europa League Finale wäre das nach dem Pokalfinale? Ich glaube schon. Ne? Ja, doch. Es wäre nach dem Pokalfinale.
Aber auf der anderen Seite, das macht es natürlich vielleicht dem Fußball-Nostalgiker auch einfacher, für wen er sein soll. Also von daher. Ja. Also, ja, und was natürlich auch klar ist, in Sevilla, die Rollenverteilung, also im Stadion, wird wahrscheinlich relativ einfach sein. Dann hast du da irgendwie 45.000 Eintracht Frankfurt-Fans und vielleicht 5.000 Leipzig-Fans und ja.
Ja, aber wenn es die Glasgow Rangers werden, was ja auch gar nicht so auszuschließen ist, denn Leipzig hat ja nur 1-0 im Hinspiel gewonnen, die Entscheidung fällt in Schottland, dann wären wahrscheinlich auch 10, 15, 20.000 Schotten da. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in der Konstellation ein sehr, sehr lohnender Abend für die ortsansässige Gastronomie werden würde. Wenn Leipzig käme, müsste man vielleicht auch die Red Bull-Vorräte aufstocken. Aber du, das ist ja nicht unsere Baustelle. Das kriegen die da schon hin in Sevilla. Das sind ja keine Amateure.
Sagt man denn eigentlich, wenn die Gastronomie von den Rangers profitiert, dass die Bodegas die Schotten dicht macht?
Das könnte so kommen, ja. Aber das wird erst am Donnerstag entschieden.
Okay. Ja, wollen wir jetzt auch die Schotten dicht machen?
Wir machen die Schotten dicht, drücken auf die Stopptaste, wünschen euch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nach dem vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und abonniert uns bitte, wir sind momentan sehr unzuverlässig, so unzuverlässig wie Robert Lewandowski, wenn es darum geht, seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag beim FC Bayern München zu setzen. Also, wenn ihr uns abonniert, dann erscheint sofort immer, da gibt es einen Alert, dann erscheint immer die neue Folge auf eurem Handy oder wo auch immer, weil wir momentan ja nicht immer am selben Tag erscheinen, wie ihr sicherlich auch schon festgestellt haben werdet.
Und ihr merkt, Michael Augustin fremdelt noch ein bisschen mit meiner neuen Wohnung im nobleren Nobelviertel. Deswegen will er noch nicht vorbeikommen. Aber ich werde auch wieder für die 100. Folge an ihm baggern, an ihm graben und den roten Teppich auslegen. Von daher, möglicherweise wird er in der kommenden Folge hier sein. Oder wir werden uns in dem Schwarmtretboot auf seinem Teich, auf seinem Anwesen, das wieder gemütlich machen und die Folge von draußen aufnehmen. Denn es wird ja auch wieder warm und schön und frühlingshaft, sogar in Hamburg.
Hier können wir eine Off-Air-Folge aufzeichnen. Also wir haben bisher immer nur in geschlossenen Räumen aufgezeichnet. Vielleicht sollten wir das mal draußen machen. Gute Idee. Ich guck mal, ob ich an meinem kleinen Hafen hier so ein Podcast-Studio errichten kann. Daran werde ich arbeiten in den kommenden 7 Tagen.
Und dann hört ihr die große Hafenrundfahrt mit Michael Augustin und Fabian Wittke. Das war auch nicht schlecht.
Darauf solltet ihr euch freuen. Also, wiederhören. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.